Herzlich willkommen bei Menschen im Porträt. Meinen heutigen Gast lernte ich vor vielen Jahren kennen. Er war Redakteur oder ist Redakteur bei einer renommierten Zeitung. Nun, Redakteure gibt es viele, aber seine Lebensgeschichte passt in keine Schublade. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Wojo Jatkovic. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag. Freut mich, hier zu sein.
Ich habe dich ja kennengelernt quasi als Redakteur. Mhm. Wie kam oder wann kam deine Begeisterung für Medien?
Ja, Redakteur war ich schon seit vielen, vielen Jahren. Also angefangen hat es schon 1970 bei der Neuen Zeit. Da hatte ich gesehen, dass es in keiner Grazer Zeitung irgendjemand gibt, der aber Popmusik schreibt. Damals war ja der ganze Beginn. Dann habe ich gedacht, das könnte ich machen. Und habe dann dort schon langsam angefangen, schon mit einer Kolumne, die hat geheißen Wojos Plattenbox. Und habe neue Platten vorgestellt und bin dann immer nach Wien gefahren zu den Konzerten und habe Konzertberichte gemacht. Und bin dann immer mehr in die Zeitung hineingekommen, also wirklich von Learning by Doing, vom Lokalbereich über die Außen bis zur Außenpolitik. Das war dann die letzte Station. Und das habe ich sehr viel gelernt, also das habe ich das Medienhandwerk von Grund auf gelernt, so wie man das heute gar nicht mehr so richtig kann. Und da war ich begeistert. Also für Zeitungen habe ich mich immer schon begeistert, bei uns hat es daheim immer schon eine Zeitung gegeben. Und das war für mich das Ding, für das ich brennen kann. Ne? Dass dann dieses ständige nach Wien fahren zu den Konzerten mir irgendwann einmal zu viel geworden ist, habe ich dann mir überlegt, was mache ich da? Vielleicht hole ich das Ganze nach Graz. Brauche ich nicht nach Wien fahren, sondern habe alles in meiner Nähe. So, und dann habe ich zu dem Konzertveranstalter in Wien, den ich da kennengelernt habe, eben die Frage gestellt, kann ich das in Graz machen? Sagt er, ja, da, Emerson, Lake and Palmer, kannst du gleich machen im Mai.
Also Veranstalter quasi
Veranstalter
dann.
Praktisch.
Das, ne? Du hast dann quasi die Popstars nach Graz geholt.
Und ich habe von diesem Zeitpunkt an, hat es angefangen, ein großes Konzert 1974 in der Eishalle, Emerson, Lake and Palmer, damals eine Supergruppe. Und dann habe ich den nächsten Berufszweig von klein auf lernen müssen und gern gelernt. Ja, und dann ist Schlager an. Und bis zuletzt, also bis 2013, waren es dann so rund 5000 Konzerte.
Bist du das zeitlich geschafft? Ich meine, du warst ja als Redakteur wahrscheinlich Vollzeit.
Wie ich das zeitlich geschafft habe, das weiß ich halt, das kann ich halt gar nicht mehr so richtig mir selbst erklären, weil irgendwie muss es gegangen sein. Ich meine, es war eigentlich einfacher noch, bevor ich auf fixe Beziehung und verheiratet war. Da war es natürlich einfacher, aber du hast mehr Zeit. Und ich bin ja auch viel unterwegs gewesen für die Zeitung. Oft 3 Wochen lang im Ausland, irgendwo im Nahen Osten oder was war. Unheimlich viele Sachen kennengelernt durch meine Außenpolitik-Geschichte. Ja, und trotzdem ist es irgendwie ausgegangen.
Das heißt,
es waren oft 120 bis 150 Konzerte im Jahr.
Im Jahr?
Ja.
Das ging zeitlich fast unhändelbar, vor allem der Aufwand organisatorisch ist. Hast du da Mitarbeiter gehabt? Oder?
Keine fixen. Ich war nur. Ich meine, die neue Zeit hat mich sehr unterstützt. Wir haben das Buchhalterische und so, diese Hilfen habe ich schon gehabt. Und dann habe ich einen Haufen Leute gekannt, die halt mitgearbeitet haben. Damals hat es ja das professionell noch nicht gegeben. Da hat es ja noch keine Security-Firmen gegeben in dem Sinne und es hat keine Stagehands gegeben. In dem Sinne, das waren halt Aufbauhelfer, irgendwelche Freunde, die halt bereit waren, diese schwere Arbeit zu tun, weil die Kisten zu schleppen und so weiter. Und Ordner waren das damals noch, nicht Security. Und so ist es relativ einfach gegangen. Und die Bedingungen, was jetzt die Seiten der Behörden betrifft, waren auch einfacher. Man konnte sich vieles ausreden. Es ist einfach eine lustige Zeit gewesen. Es waren so für mich, war das der Golden Age of Rock'n'Roll. Diese 70er, 80er bis Mitte 90er Jahre waren paradiesisch. Dann ist es immer schwieriger geworden.
Ich meine, das klingt jetzt nach so einer goldenen Zeit, das klingt nach Spaß, nach Erfolg.
Ja.
Gab es auch Herausforderungen in der Zeit?
Ja, immer wieder. Ich meine, jedes einzelne Konzert war eine Herausforderung aufs Neue. Du musst das immer wieder schauen, wie finanziere ich das. Das ist natürlich die Hauptgeschichte gewesen. Und dann waren halt manchmal sehr, sehr komplizierte Produktionen mit sehr viel Aufwand. Es war jedes Konzert eine neue Herausforderung, aber auch immer wieder eine neue Begegnung.
Spannend. Gibt es so auf diesem Weg jetzt so einen ersten oder am prägendsten Erfolg, wo du sagst, okay, in dem Schritt jetzt vom, ich bin jetzt nur, nicht böse, nur Redakteur und jetzt bin ich Veranstalter und hole die Stars nach Graz, so einen ersten prägendsten Gänsehauterfolg, wo du sagst, wow, das war so richtig für mich prägend?
Na, der erste Gänsehautmoment war mit diesem Emerson, Lake & Palmer Konzert, weil das war alles neu. Da bin ich zum ersten Mal konfrontiert worden mit Stars. Die sind damals noch früher gekommen, musste sie vom Flughafen abholen, habe sie persönlich betreut. Wir waren dann am Abend unterwegs und das müssen verschiedene Sonderwünsche erfüllen. Und das war richtig so Rock'n'Roll-Business, wie man es sich so vorstellt, und das war eben live. Und das war da schon die erste große Herausforderung. Und dann ist ja schon fast zu einer Sucht geworden. Nicht? Es ist darum gegangen, nicht so sehr, ich bin jetzt Veranstalter, das war mir nicht so wichtig und so, sondern es ist darum gegangen, diese Band muss ich nur nach Graz holen. Diese Band war noch nicht da. Es muss immer das erste Mal gewesen sein. Ich war in Graz nahezu in jeder Location, die es in Graz gibt, von Eishalle, Schlossberg, Stadthalle, weiß ich was, Orpheum natürlich in erster Linie, das war mein Stammhaus. War überall der erste Veranstalter. Das war der erste, der dort ein Konzert gemacht hat. Und diese Pionierzeit war das Aufregende, das Neue. Ich meine, jetzt mit Geld kann ich jeden Star kaufen. Das ist jetzt keine Hexerei mehr. Und wenn ich genug Geld habe, kann ich eine Firma beauftragen, das durchzuführen, kann ich Security, das kann ich alles bezahlen. Damals war das halt nicht so einfach.
Gibt es ein paar Beispiele noch an Namen oder Bands, die du damals geholt hast, die jetzt vielleicht meine Generation gar nicht mehr so kennt oder auch noch kennt?
Ja, da müsste das Buch sogar noch reinschauen, weil es sind so viele. Hinten ist die ganze Auflistung der ganzen Bands. Da wird man erst sehen, was alles da war, aber also von den ganz Großen, B.B. King, aus der früheren Zeit, The Animals, Eric Burden, Joe Cocker, Tina Turner, Elton John, von der Rockabteilung Motorhead und der Jazzabteilung Dave Brubeck, also überall John McLaughlin, immer die großen Namen, die ich mir gedacht habe, oder Chuck Berry, Jerry Lee Lewis. Also Bill Haley war der erste zum Beispiel, der Rock'n'Roller aus den 50er, der an seiner letzten Konzerte in Graz gegeben hat, bevor er leider gestorben ist. Das wow. Müsste da jetzt reinschauen, dann kann ich dir das vorlesen.
Nein, das sind prominente Beispiele auch dann.
Das ist eine, du wirst sehen, diese Liste überrascht jeden.
Jetzt werden vielleicht viele sich denken, okay, Redakteur, Journalist, das ist ja ein ernstzunehmender, seriöser Beruf. Jetzt wird der Konzertveranstalter, holt diese ganzen Musiker nach Graz. Wie haben damals die Eltern ins Umfeld reagiert, dass du diesen Schritt gemacht hast?
Das ist ja nicht, ein Konzertveranstalter ist ja nicht unbedingt gleich mit einem Vergnügungspark-Aussteller oder sowas, sondern Journalismus spielt ja auch in die Konzertwelt hinein. Also du schreibst ja über Konzerte und du musst ja oft einen Blick hinter die Kulissen werfen, das ist ja oft, das vermischt sehr oft. Ne?
Zwischen Außenpolitik, das ist ja was Wichtiges, Ernstes, ja, und dann so was
Oberflächliches. Das sind zwei Welten. Zwei Welten, und die konnte ich natürlich trennen. Nicht? Weil wenn ich in der Außenpolitik unterwegs war, dann musste ich mich natürlich auf das konzentrieren. Und wenn ich zum Beispiel ein Gespräch mit Arafat von mir hatte, musste ich Bescheid wissen, an was es jetzt geht, und das beschäftigt sich ja damit. Also du machst ja in der Zeitung seriöse außenpolitische Arbeit. Ne? Das kannst du komplett trennen. Und das andere ist die Musikwelt, wo es mir ausschließlich um die Musik gegangen ist und nicht um das Berufsbild. Veranstalten habe ich nur müssen, weil es anders nicht gegangen ist. Also wenn jemand anders das für mich veranstaltet hätte und gemeinsam gemacht hätte, wäre mir das recht gewesen. Aber so musste ich es allein machen.
Aber das Umfeld, wie ging dein Umfeld damit um? Also dass du vielleicht die Eltern waren oder auch dann Arbeitskollegen, dass du quasi eben so dich in zwei Welten eigentlich bewegst, in so einer wichtigen, seriösen, doch einer eher...
Die Arbeitswelt war ja mit inkludiert, weil die Konzerte ja dann alle unter dem Begriff Konzert gelaufen sind, also Konzert mit dem NZ zeigen. Und die Zeitung ist mehr oder weniger so heute würde man sagen, powered by Neue Zeit, mit dabei war. Und da waren die Kollegen immer dort und viele waren nochmal ein bisschen hinter die Kulissen geblickt und waren begeistert. Und der Chefredakteur war der Erste, der begeistert war, der hat uns am meisten unterstützt. Also da war überhaupt kein großes Erstaunen. Das hat immer harmonisch ineinander gewirkt. Und natürlich bei meiner Familie war, also wie ich dann verheiratet war und Kinder gehabt habe, die Kinder waren, als sie klein waren, sobald sie gegangen sind, waren die mittendrin dabei und haben dann mitgekommen. Das war, die Family war auch inkludiert. Also da war Harmonie. Was oft schwierig ist, weil vor allem für die Partnerin, weil du ja dann bist den ganzen Tag in der Zeitung, dann am Abend beim Konzert und die Kinder warten schon, bis du heimkommst. Das gibt natürlich schon einen Druck.
Warst du selbst auch jemals musikalisch aktiv?
Am Anfang schon, ja. Also am Anfang, ja, auch zuletzt sogar. Am Anfang schon, da hatte ich eine Band. Das war ja nämlich in England, war das mein großer Kick. Ich beginne ja bei der Kindheit. Ich habe immer schon mit Musik zu tun gehabt und aufgewachsen bin ich ja dann mit so Schlagerleuten wie Freddy Quinn und Peter Kraus und Conny Frobes. Und mein allererstes Konzert, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe, hat mein Vater mich gehen lassen, da war ich 10, in den Kammersaal und da war Det Herold. Und Det Herold war schon der deutsche Elvis und Elvis war für mich sowieso schon. Seitdem ich den ersten Kontakt gehabt habe zum Elvis, war Elvis für mich der Superstar und das Idol mehr oder weniger in meiner Kindheit. Ja, und Det Herold war halt der Elvis für Arme, mehr oder weniger. Und das war natürlich ein prägendes Erlebnis. Ne? Und dann habe ich dann auch kurz darauf, am gleichen Alter, noch den Film gesehen, Gold, das heißt Kelly mit Elvis. Im Ringkino, das ja nicht mehr gibt, das war ein Kino am Millionärenring. Und das war schon sehr prägend, muss man sagen. Dann war ich in England, auf so Sprachaustausch, kurzem, 3 Monate, in der Nähe von Brighton. Und dort bin ich dann am ersten Abend, wie ich angekommen bin, gleich mit der Sendung Top of the Pops im Fernsehen konfrontiert worden und dann war ich sowieso weg. Da waren dann die Beatles, die Rolling Stones, die Who. Alles, was es gibt, war da in der anderen Sendung. So bei Manfred Mann, ich war wie weg. Und war plötzlich in einer für mich paradiesischen Welt. Und kommt das ganze Swing, auch dann das Swinging London und diese ganze Ära, dieser Anfang, diese Beat-Revolution und das alles hautnah, direkt vor Ort miterleben können, aber die Rolling Stones damals gesehen, 1964 in Brighton, mit einer Originalbesetzung, noch mit Brian Jones, dann gesehen hautnah diese Raufereien zwischen Mods und Rocker auf der Promenade vom Strand von Brighton, also das war eine sehr prägende Zeit. Daraufhin habe ich die Band Moyo & Moore gegründet, mit sehr guten Musikern. Und dann waren wir so die Hausband in der Grünen Spinne und im Starclub. Und wir haben natürlich gecovert, also Elvis eigentlich nicht. Die Stones, die härteren Sachen, Jimi Hendrix, Hey Joe und all diese Geschichten. Und die Leute sind da Schlange gestanden jedes Mal, weil es hat sonst keine Band gegeben, es hat nur die White Stars gegeben. Und da waren wir die Ersten. Und da haben wir auch eine Tournee gemacht mit der ersten weiblichen Rockband aus Liverpool, die Liverbirds, die hat es bis zuletzt noch gegeben. Und ja, es war eine lustige Zeit, absolut lustige Zeit. Und dann habe ich immer noch wieder Special Auftritte, ich meine, ich habe da noch 3, 4 Bands gehabt, die waren nicht mehr der Rede wert, Warrior in the Action, Warrior in the Flowers, aber das war dann nicht mehr so. Und dann Special-Auftritte immer mit Kurt Ostbahn zum Beispiel. Ich meine, der Kurt Ostbahn hat immer regelmäßig so 10 Jahre lang am 6. oder 5. Dezember eine Krampus-Party im Orpheum. Volles Haus immer. Und ich bin immer aufgetreten als Nick O'Low, also in der Nicolo Kostümierung. Und dann bin ich mal rausgekommen, mit dem Kurt Ostmann zu mir gesagt, Nicolo, sprich deine Worte, deine heiligen Worte. Und dann hat die Band angefangen und ich habe zwei Songs gebracht, so Klassiker. Und das war 10 Jahre lang. So, dann bist du ja dann in Pension gegangen, ist sozusagen. Dann hat sich das aufgehört. Aber immer wieder, dort Gastauftritte da, ich habe sogar so, glaube ich, 2016, weil ich immer diese Benefiz-Shows gemacht habe, dieses Let's Spend the Night Together, dort habe ich sogar die Show eröffnet mit dem Song Let's Spend the Night Together und da war Feum Hausband. Ja. Und jetzt dann irgendwann, gibt es sogar ein Video auf YouTube, weiß nicht genau wann das war, in den späten 90er Jahren oder war schon 2000. Jimmy Cogan, das war so ein Country-Musiker und bei Turning Point früher, der hat so 50 Jahre Bühnenjubiläum gefeiert im Orpheum und ich habe dort dann Ring of Fire in einer Version von Eric Burdon gebracht. Und das gibt es, kursiert, kann man als Beispiel bringen.
Das heißt, Redakteur, Journalist, dann Musiker, Veranstalter, wie ging es dann weiter? Die Band hast du noch zu lange gehabt, wie ging es dann weiter nach dem?
Also nach der Band ist schon die Zeitung gekommen. Okay. Also dann bin ich in den Zeitungsberuf eingestiegen und dann sind die Konzerte also regelmäßig abgelaufen. Zuerst war mein Haus, mein Stammhaus, der Kammersaal, da waren die meisten Rockkonzerte und Popkonzerte im Kammersaal. Eigentlich damals so eine recht angenehme Location. Für größere Bands die Eishalle, die der Bunker genannt wurde.
Kenne so ich noch gut, ja.
Betonsound, also furchtbarer Sound. Nur manchmal bei Dire Straits oder so ist der Sound vom Techniker in den Griff bekommen worden. Sonst war es grauslich. Und da hat es ein Konzert gegeben mit Deep Purple. Das war 1975. Und das wurde mitgeschnitten. Hinter der Eishalle des Rolling Stones Mobilstudio gestanden. Und das ist jetzt vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren ist es jetzt als Platte herausgekommen, groß, Graz 75. Und das ganze Konzert aufgenommen. Und schönes Dokument.
Cool. Und wie kam denn die Idee zum Buch? Du hast dir ein Buch geschrieben.
Ja, ja.
Café mit Johnny Cash. Wie kam die Idee zum Buch und wie kam zu dem Titel?
Der Titel ist mir so plötzlich eingefallen, weil ich ja wirklich Café mit Johnny Cash getrunken hatte. Und dann habe ich gedacht, Café mit Johnny Cash, klingt nicht schlecht. Und das Buch ist immer so entstanden, weil ich immer wieder mit Leuten konfrontiert wurde, denen ich Geschichten erzählen musste aus der Zeit und irgendwelche Anekdoten. Und dann hat jeder gesagt, da musst du ein Buch schreiben. Und ich, ja, keine Zeit. Ne? Und dann ist diese Pandemie gekommen mit dem Lockdown. Und dann war plötzlich genug Zeit da, beim Homeoffice. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe es geschrieben.
Spannend. Gibt es irgendeine spezielle Anekdote aus dem Buch, wo du sagst, das müssten wir jetzt, wenn wir jetzt von da, ist es ein sehr lesenswertes, sehr spannendes Buch mit vielen spannenden und unterhaltsamen Anekdoten, aber gibt es eine, wo du sagst, du, das kann man herausgreifen und mal kurz erzählen?
Es gibt, wie soll man sagen, berührende Anekdoten, es gibt lustige Anekdoten, zum Beispiel das Konzert mit James Brown, King of Soul und Funk. Man musste damals die Gagen in bar bezahlen. Also das bis in die 90er Jahre hinein bin ich jedes Mal mit einem Koffer mit voller Geld in die Eishalle gegangen und habe dann dort schön Schilling für Schilling die Gage, damals meistens Dollar, musste das in Dollar zahlen, runtergezahlt und dann beim James Brown haben noch 20.000 Dollar gefehlt, die vom Club S, also von der Sparkasse kommen sollten, vom damaligen Clubchef. Und der war nicht da, nicht auffindbar. Und es war schon alles vorbereitet, das Publikum war schon im Saal, alles hat nur mal gewartet, dass es beginnt. Und neben mir ist dann so ein hochgewachsener Typ, so Muskeln und schon fast irgendwie furchterregend. Ein Schwarzer war das, der mit einem Walkie-Talkie, wir haben Handys hat es ja noch nicht gegeben, und der Where's the money? Und dann habe ich gesagt, es kommt gleich. Dann habe ich gesagt, okay, ja, erwartet. Und endlich ist er dann eingetroffen und ich konnte die 20.000 Dollar noch hinblättern.
Last minute.
Dann hat er es genommen, hat reingekauft. Show must can go on. Und dann ist das angefangen. Hätte ich das nicht gehabt, hätte er gleich gesagt, wir gehen wieder heim. Ohne Geld kein Musi, das ist sowieso so ein Begriff. Aber damals war das alles in bar. Das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Also es waren zwar da Schillinge, aber bis zu 1 Million Schilling ist da schon herumgetragen worden in diesem legendären Koffer. Das ist fast ein Museumsstück.
Du hast doch kurz gemeint, es gibt auch so berührende Dinge.
Da war Geschichten, wie eine Mutter zu mir gekommen ist und gesagt hat, ihre Tochter ist absoluter Fan von den Dire Straits, aber leider hat sie Krebs und liegt im Krankenhaus und kann nicht kommen. Und ihr sehnlichster Wunsch wäre, dass ein Musiker von Dire Straits bei ihrem Krankenhaus vorbeischaut. Und dann habe ich den Bassisten gefragt, ob das so gehen würde. Und der hat gesagt, ja, okay, er kommt. Ich so, am nächsten Tag um 9 Uhr vor dem Hotel Steirerhof, damals noch, gibt es auch nicht mehr, warten. Und dann bin ich um 9 Uhr hingekommen, ist der Bus dort schon reisefertig gestanden und die ganze Band ist eingestiegen und mit allen Anhang. Und wir sind dann ins LKA gefahren mit einem großen Bus und das war natürlich ein großes Trara dort und das Mädchen hat sich unheimlich gefreut. Und das ist dann gesund worden, das kommt dazu. Und dann ist sie Ärztin geworden für Ökologie und ist heute Ärztin, ich glaube sogar in der Steiermark.
Ja, fast Interviewpartnerin, glaube ich.
Ja, ja, ja. Also das ist schon, das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Das hat damals schon sehr für Tränen der Rührung gesorgt. Sogar alle, der Mark Knopfler, alle waren dabei.
Das klingt jetzt alles extrem, also so als wäre in deinem Leben jetzt nichts irgendwie normal und durchschnittlich und gewöhnlich, wird alles irgendwie außergewöhnlich, aber gab es irgendwo sowas, wo du sagst, deswegen das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe, dass ich im Nachhinein denke, eigentlich, das war echt jetzt verrückt?
Ja, verrückt waren glaube ich, ein Großteil der Konzerte. Das ist ein Veranstalter, der nach geschäftsführermäßigen Überlegungen natürlich keines davon gemacht. Das waren alle so knappes kalkuliert und du hast nirgendwo eine Gewinnchance gehabt, weil die Gagen waren enorm, die Häuser waren zu klein und natürlich, aber wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel Motorhead in Sofeum zu bringen, die sonst in großen Hallen spielen und die riesige Anlage in Sofeum hineinbauen, ein infernalischer Lärm natürlich, aber es war für die Leute fantastisch zu erleben, ne? Und mehrere solche Bands, aber das kostet so viel Geld, dass es von Haus aus schon Minus ist. Und du musst schauen, dass du, wie du das Minus irgendwie runterkriegst. Aber das macht man nicht. Und das würde jeder schon wahrscheinlich als verrückt bezeichnen. Und es war ja ein ständiger Kampf und ständig ein Kampf auch mit den Banken und so weiter. Und so. Das ist die negative Seite. Also das Geld hat schon so eine kräftige Rolle gespielt, dass das schon gedämpft hat, den Spaß. Aber ohne Geld, wie gesagt, keine Musi und die Leute verlangen recht ordentlich. Und dann ist der Euro gekommen und dann plötzlich sind die Gagen von Schilling auf Euro gewechselt. Also wenn eine Band 10.000 Schilling gekostet hat, wollte sie jetzt 10.000 Euro haben. Und so muss man das sich weiter vorstellen, von 100.000 Schilling, dann geht das alles in die Millionen. Und das war dann für einen lokalen Veranstalter, so wie ich es war, ich habe nur in Graz veranstaltet, dann in der Steiermark sehr viel auch, war das dann immer mehr möglich, weil dir fehlt eine Finanzgruppe. Du hast müssen eine Finanzgruppe hinter dir haben, die genug Geld hat, um solche Sachen zu ermöglichen, weil Notwendigkeit, ein Geschäftsmann würde das ja nicht als notwendig bezeichnen. Ja, und dann kommt ja noch dazu, was auch sehr viel Aufwand war, diese Bandwettbewerbe, steirische Bandwettbewerb, der über 40 Jahre gelaufen ist und wo tausende Musiker dabei waren. Also, und alle möglichen Leute, wenn ich den Chef vom Straflandesgericht erzähle, den Müller, glaube ich, heißt er, Der ist ein begeisterter Gitarrist und der war natürlich zweimal mit einer Band beim Bandwettbewerb. Oder du triffst irgendeinen Anwalt, Bandwettbewerb, oder einen Polizisten, Bandwettbewerb. Irgendwer hat immer mit irgendeiner Band probiert, beim Bandwettbewerb zu spielen, und das war schon eine ganz sehr große Geschichte. Ist natürlich dann auch später schwieriger geworden, je mehr Möglichkeiten die Band selber gehabt haben, sich im Internet zu präsentieren, dann die Castingshows, und dann ist diese Exklusivität nicht mehr da gewesen. Dann haben wir müssen natürlich damit aufhören. Aber es hat ja auch viele Episoden in meiner Journalistenwelt gegeben, weil mein erster Auftrag, den ich gehabt habe als Reporter, als junger Reporter, mit so lange schwarze Haare, Locken, war, den Bruno Kreisky zu begleiten auf einen Staatsbesuch nach Dänemark. Und wenn wir da angekommen sind in Dänemark, sind wir da alles in einer Reihe gestanden, die Leute, und haben den Kreisky dort die Hand geschüttelt. Und beim Wirt zu mir gekommen ist, hat er gesagt, hello, nice to meet you, how are you? Und da redet mir jetzt Englisch an. Da habe ich gesagt, ja, thank you. War sehr schüchtern. Und dann am nächsten Tag dasselbe Spiel beim Essen, wo wir eingeladen waren, wo es dann wieder dort vorbeigehen musstest und ihm die Hand schütteln. Oh, hallo, how are you? Und ja, thank you very much. Und ich konnte ihm dann nicht mehr erklären, dass ich ein kleiner Reporter von der Neuen Zeit in Graz bin, weil er glaubt hat, ich bin irgendein Kulturattaché von, weil sonst kann ich ja nicht mit so Gehauer bei ihm da rumtanzen. Und die anderen Journalisten, die waren ja so irgendwie so von oben herab mich betrachtend, weil das war der Bortisch und hat so Kaliber, und ich war natürlich. Und dann beim Abendessen auf dem Schloss von der Königin war ich dann mit Smoking vom Chefredakteur Riedler, der natürlich so groß, viel zu groß war. Und es war alles sehr, sehr, sehr. Ich bin dort gestanden wie so ein Fremdkörper. Und dann drehe ich mich noch, beim alles so stehen, so blöd um, und übersehe, dass hinter mir ein Kellner ist, mit einem großen Tablett voller Gläser mit Champagner gefüllt, und dann ist gar ein Klier. Und ich habe gespürt, wie die Röte von mir, von den Zehen bis ins Gesicht drauf, ich rot geworden bin, und habe gedacht, boah, am nächsten möchte ich jetzt versinken. Und das, solche Beispiele gibt es natürlich auch.
Gibt es diesen außergewöhnlichen, spannenden, teilweise auch verrückten Leben so eine wichtigste Lebenserkenntnis für dich?
Die Lebenserkenntnis ist, eigentlich ist es schwierig, weil wenn du richtig über das Leben nachdenkst, dann stellt sich natürlich immer die Sinnfrage. Ne? Ich meine, hat es einen Sinn, das zu machen oder das zu machen? Weil letzten Endes, irgendwann einmal ist es zu Ende. Ne? Und dann fragst du dich, hast du das Richtige gemacht oder war das falsch? Ich meine, ich würde das gern alles nochmal so machen. Und die Erkenntnis ist nur, dass man halt sehr, sehr, sehr offen und straight umgehen muss mit dem, was man tut. Und man muss es gern machen. Sobald der Punkt kommt, wo du ein Ding nicht gern machst, dann hört sich das auf, und dann solltest du was anderes tun. Und das hat sich bis jetzt noch nicht eingestellt. Also mache ich immer noch den Journalismus nach wie vor. Und schon seit, ich könnte schon jahrelang in Pension gehen, bin immer noch voll angestellt. Und ja, und das war noch ein wichtiger, ein wesentlicher Punkt, war natürlich, dass meine Kinder und die Familie, das zählt natürlich am meisten in dem ganzen Gefüge. Und das gibt ja auch die nötige Kraft, wie du schön hast. Die Kinder jetzt sind schon so groß. Jetzt bin ich schon Großvater.
Jetzt haben wir sehr viel gehört über ein außergewöhnliches, unkonventionelles, teilweise auch verrücktes Leben, wie du es vorher bezeichnet hast, mit spannenden und auch berührenden Anekdoten. Wenn es in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Vojo Rabkovic, was hat er denn ausgezeichnet? Was sollte man antworten?
Das war ein cooler Typ. Cooler Typ, der viel getan hat in seinem kleinen Umfeld.